Persönlichkeiten ganz persönlich. Im Talk mit Tatjana Lackner. Im heutigen Talk mit Tatjana geht es um Gerechtigkeit, Schuldsprüche und Justitia. Mein Gast ist mehr als 30 Jahre Strafrichter für Drogen, Wirtschaftsmord, Totschlag, aber auch Dschihadistenprozesse. Als Suchtrichter wurde er in der Szene bekannt und erhielt 2013 den Grazer Menschenrechtspreis. Herzlich willkommen, Dr. Helmut Vlasak.
Schönen guten Morgen, grüß Gott, danke für die Einladung.
Ja, wie ist denn das? Also Thema Wahrheit versus Gerechtigkeit versus Rechtsprechung. Als Richter war man ja, also jetzt beispielsweise, nehmen wir halt Amerika, in der Nacht, als O.J. Simpson mutmaßlich seine Freundin getötet haben soll, nicht dabei. Ist ein Prozess nicht in Wahrheit so ein Bühnenstück wie im alten Griechenland, bei dem nicht die Wahrheit siegt, sondern der Anwalt mit den überzeugenderen Storytelling, den logischeren Argumenten, vielleicht der besseren rhetorischen Beweiskette? Und all das ist dann möglicherweise kilometerweit von der Wahrheit der Tatnacht entfernt. Gewinnt also der, der die bessere Show liefert?
Nicht wirklich, nicht wirklich. Man muss grundsätzlich unterscheiden, wo man sich einmal aufhält, sage ich einmal so. Österreich als demokratische Republik mit allen gesetzlichen Bestimmungen, die es halt im Prozessrecht gibt, schaut einmal grundsätzlich schon einmal ganz anders aus als Amerika. Ich war dienstlich oft in Amerika, war auch bei Prozessen dabei. Und da ist mir noch ein Satz eines Kollegen aus New York in guter Erinnerung, wo er mich fragt, wie ich meine Suchgiftfahnder briefe oder abchecke sozusagen für einen Prozess. Damals ist es um mehrere hundert Kilogramm Kokain mit der kolumbianischen Drogenmafia gegangen und zwei meiner Beamten sind in New York auch einvernommen worden und ich habe ihm dann einfach gesagt, es gibt überhaupt kein Briefing, sondern wir halten uns streng nach der Realität, nach der Wahrheit, was geschehen ist.
Da hat er geschaut.
Da brauchen wir nichts besprechen. Genau, da hat er mal richtig geschaut. Das heißt, die große Show gibt es zum Teil natürlich, ich sage mal, im Fernsehen bei Prozessen oder auch teilweise auch in amerikanischen Prozessen, nicht wirklich in österreichischen oder in Europa, muss ich ganz ehrlich sagen, weil Österreich und das österreichische Strafrecht ist der materiellen Wahrheitsfindung verpflichtet. Das heißt, Gericht und Staatsanwalt sind verpflichtet, das zu klären, was wirklich geschehen ist. Nicht einmal Geständnis bindet den Berufsrichter oder den Staatsanwalt. Wir sind eben gesetzlich verpflichtet, es wirklich durchzuchecken. Natürlich sind die Prozessparteien unterschiedlicher, so sie nicht sein könnten und natürlich auch in großen Bereichen immer wieder beeinflusst natürlich von der Verteidigungsstrategie, sage ich einmal so.
Ja, aber das haben mir nämlich schon auch, also gerade amerikanische Anwälte gesagt und da scheint es wirklich einen Riesenunterschied zu geben, der gesagt hat, Tatjana, you sell the most important tool, it's all about rhetorics. Und da haben wir natürlich, also O.J. Simpson soll ja, ist ja freigesprochen worden, soll ja tatsächlich im privaten bewusstseinserweiterndem Rahmen durchaus geprahlt haben mit der Tat. Ähnliches unterstellt man Richard Wagner, dem Schauspieler, als Natalie Wood gestorben ist. Also hier scheint es dann schon in den amerikanischen Prozessen, die ja sogar ins Fernsehen oft übertragen werden, was wir von uns jetzt auch nicht kennen. Also da scheint es dann schon auch Unterschiede zu geben.
Ja, ist bei uns nicht möglich. Also Filmen und Dokumentationen direkt live aus dem Verhandlungssaal, das gibt es gar nicht. Das ist prozessrechtlich untersagt. Man muss natürlich die jeweiligen Handelten schon ein bisschen genauer anschauen. Und ab und zu läuft schon ein bisschen, sage ich jetzt einmal so, in den Showbereich. Und zwar dann, wenn es gilt, dass Laienrichter eine Entscheidung zu treffen haben.
Ja, genau,
ich denke
Schiedsgericht,
da speziell
oder?
Schiedsgericht, aber auch und im Strafbereich, wo ich natürlich tätig bin und war, im Schwurgerichtsprozess. Weil da entscheiden ausschließlich 8 Geschworene über die Schuldfrage. Soll heißen, schuldig, ja oder nein. Und ich habe in meinem Leben zig Verhandlungen in dieser Hinsicht geleitet und war sonst dabei. Und da ist immer der Beginn, dass die Verfahrensparteien, sprich der Verteidiger, aber auch der Staatsanwalt oder die Staatsanwältin, sich an die Laienrichter wendet. Und es geht darum, den Laienrichtern zu verklicken, was ist da geschehen, was ist da passiert.
Und das ist aber wahrscheinlich auch der Grund, warum so viele Anwälte an die Schule des Sprechens kommen.
So
übrigens
ist es.
Alle
ganz
mit dem
sicher.
Gejammer, wieso haben wir das nicht an der WU, am Juridischen Medikum in der Ausbildung, etwas, was angeblich absolut die amerikanischen Kollegen schon haben. Also ja, das ist dann schon ein wichtiges
ganz
Tool.
Sicher, auch. Absolut. Wie komme ich rüber? Wie kann ich eine Meinung unter Anführungszeichen verklickern, deutlich machen, Ausführungszeichen? Und wie kann ich Inhalte transportieren, die auch entsprechend verstanden werden? Das ist was ganz was Wesentliches. Sie haben ja keine Ahnung, wie die Laien, die da jetzt zu entscheiden haben, gebildet sind, welche persönlichen Umstände vorliegen etc. Das ist in Amerika ganz anders, weil da wird die Jury ausgewählt, da gibt es Fragen und so weiter, da kann man schon ein bisschen nachforschen,
ja,
genau, damit man abcheckt, in welches politische Lager der allenfalls tendieren könnte, wie seine Erziehung ist oder womit er sich rechtfertigt oder überhaupt identifiziert. Und das könnte natürlich auf die Meinungsmache natürlich da ganz einen entsprechenden Einfluss haben.
Jetzt haben wir Menschen wie Staranwalt Stern. Der hat selber mal gesagt, er habe wissentlich einige Mörder frei bekommen. Ist es jetzt im Sinne der Erfindung der Rechtsprechung von Justitia? Wie ist denn das? Weil rechtens ist es.
Rechtens ist es, ob es wirklich so gewollt ist, ist natürlich etwas ganz anderes. Es ist natürlich eine wesentliche Unterscheidung, dass der Verteidiger oder der Rechtsanwalt ausschließlich die Interessen seines Mandanten wahrzunehmen hat. Das geht ab und zu eher ein bisschen sozusagen in die falsche Richtung. Wenn unseriös oder unobjektiv argumentiert wird oder aktenwidrig, dann ist es gefährlich. Dann müsste eigentlich das Gericht eingreifen, wenn Laien zu entscheiden haben. Sonst natürlich ist es so, dass auch der Täter, die Täterin, ihren Verteidiger alles sagen kann und er halt eine Verteidigungsstrategie zu wählen hat. Das kann gelingen, das kann auch nicht gelingen. Das Gericht, ich wiederhole es noch einmal, ist der materiellen Wahrheitsfindung verpflichtet. Was ist wirklich geschehen? Und daher arbeitet Justitia oder die Justiz, sprich Richter und Staatsanwalt, Staatsanwaltschaft, ganz anders als natürlich
Verteidiger. Aber erkennen Sie es? Also riechen Sie es nach so vielen Jahren als Richter, ob jetzt irgendwas nur dem Reputationsmanagement des Anwalts?
Ja, man merkt schon. Man muss auch, ich sage, das ist mit diesem Begriff Spiel zuzuordnen oder zuzulassen. Der Verteidiger hat auch seine, ich will es nicht sagen, Spielmöglichkeit, weil das eher negativ behaftet ist, aber er darf seine Plädoyers halten. Ich werde da niemals eingreifen. Man kann erst dann, wenn wirklich was konkret Falsches dokumentiert ist, dass man dann etwas konkret dazu sagt oder die Laien aufklärt. Sonst ist es unter Anführungszeichen seine Bühne oder es unterliegt natürlich auch seinem Geschick, gewisse Dinge allenfalls anders zu sehen. Gar keine Frage. Und dieses Rollenbild ist halt immer ein bisschen ein problematisches oder kann auch problematisch werden, wenn sich der Verteidiger gleichsam in einer gewissen Abhängigkeit zu seinem Mandanten begibt oder co-abhängig ist und sagt, ich muss ihn freibringen, obwohl er es genau weiß, dass es eben
also um seine Reputationsmanagement
ist. Es geht ausschließlich
und
um die Reputation. Ja. Genau, das sind aber zwei Paar Schuhe, da müsste man eigentlich schon unterscheiden.
Thema Alkohol. Lieber Dr. Vlasak, Sie klären im Jahr rund 5.000 bis 6.000 Schülerinnen und Schüler über Alkohol auf. Dabei sterben jährlich 8.000 bis 10.000 Menschen in Österreich an den Folgen des Alkohols. Was läuft falsch? Wirken die Aufklärungen nicht? Was müssen wir machen?
Ich glaube, die Aufklärungen wirken, nur sie sind viel zu, wie soll ich sagen, sie werden viel zu wenig genützt oder es gibt viel zu wenig Aufklärung. Prävention ist das Um und Auf. Ich war gerade in einer Schule auch, da gibt es ein wunderschönes Tafel, da ist gestanden, Wissen ist Macht. Und genau so ist es. Und die Leute wissen zu wenig. Gerade beim Alkohol, sage ich immer, wie ich noch Strafrichter war, hätte es oder gibt es Alkohol nicht, hätte es ihn nicht gegeben in meiner Dienstzeit, hätte ich im Einzelrichterkriminalitätsbereich 70 bis wahrscheinlich 80% Prozent weniger Arbeit, weil ein derartig hoher Prozentsatz der Straftaten im kleinkriminellen Bereich ausschließlich deshalb passieren, weil der Täter, die Täterin oder auch beteiligte Zeugen etc. stark alkoholisiert sind.
Aber das ist jetzt eher in diesen Familienprozessen, oder? Weil es wird keine Diebesbande angesoffen auf Frauen.
So ist es. Ja, also da geht es konkret um gefährliche Drogen, leichte sexuelle Übergriffe, Nötigungen, Körperverletzungen, Rangelein, Schlägereien und so weiter, wie man sich das so am Wochenende fest oder vorstellen kann. Ich habe auch private Statistik über mehr als 30 Jahre erfasst und kann damit sagen, dass am Freitag, Samstag am meisten passiert. Und daraus resultiert immer ein blöder Spruch von mir, ich würde Freitag und Samstag abschaffen, weil dann gäbe es weniger Arbeit.
Was ist denn jetzt wahr? Die einen sagen uns, wir werden immer sicherer, Wien ist immer sicherer geworden. Die anderen und viele auch in Umfragen haben so das subjektive Gefühl von, ich habe mich in den 70er, 80er Jahren sicherer gefühlt. Nein, ich habe nicht das Gefühl, es ist sicherer. Was ist denn wahr?
Das ist schwer zu sagen, weil ich die genaue Statistik nicht wirklich habe. Und zweitens, jede Statistik, meistens nur derjenige glaubt, der sie allenfalls selbst gefälscht hat. Ich muss einmal grundsätzlich sagen, es ist insofern ja mal nicht richtig, dass nur durch die Öffnung der Grenzen vermehrt organisierte Kriminalität eingedrungen ist. Das ist ein Faktum, das sich anzeigenmäßig bei uns bei der Justiz so gesehen überhaupt nicht belegen lässt. Andererseits muss man auch sagen, Österreich, wie ich auf die Welt gekommen bin und im jugendlichen Alter zur Schule ging, hatten wir knapp 7 Millionen Einwohner. Mittlerweile sind wir bei 9 Millionen bald oder knapp drüber sogar schon bald.
Naja, und wenn man sagt, also dass man laut dem österreichischen Gesetzgeber nicht arbeiten darf, jetzt im Falle von Asyl und Co., dann wird man ja relativ rasch ins kriminelle Milieu abgleiten.
Ja, ausgegrenzt, da gebe ich Ihnen absolut recht.
Und da sind wir dann bei Drogenhandel, wird sich so dort wiederfinden. Also rechtspolitisch ist das wahrscheinlich nicht schlau gelöst.
Ist es nicht schlau? Kann ich insofern mitsprechen, als ich ja auch seit mehr als 40 Jahren bei der österreichischen Vinzenzgemeinschaft mitarbeite und wir da uns gerade um Arbeitslose, um neu zugezogene sehr, sehr kümmern. Und da geht es ja darum, dem einen geregelten Alltag zukommen zu lassen oder zu schauen, dass wir ihn sozialisieren und integrieren sollen. Es wird immer gesprochen davon, wir brauchen Leute und das stimmt ja, das predige ich ja selbst in meinen Vorträgen, dass wenn wir keinen Zuzug hätten, in Wirklichkeit Österreich eigentlich aussterben
würde. Also bei 90.000 Geburten wird man
so aussterben. Ist es, wenn man alles durchrechnet, wer jetzt wie oder woran stirbt, dann wissen wir genau, was los ist.
Aber warum suchen wir uns dann nicht professionalisiert aus, was und wen wir konkret brauchen können? Sind wir da?
Ja, weil wir da eigentlich schon in diesen elitären Club dann hineinkommen und der ist ja eigentlich auch gefährlich. Denken Sie, ist noch nicht lange her, wo man einfach gesagt hat, wenn du eine gewisse Ausbildung nicht hast, dann bist du für mich nicht wertvoll. Oder wenn du einer gewissen Berufsgruppe angehörst oder wenn du einer Volksgruppe nicht angehörst. Und da ist der Schritt dann relativ kurz, dass man sagt, wir nehmen jetzt nur unter Anführungszeichen die Gescheiten und die, die uns passen und diejenigen, die unter Anführungszeichen jetzt da wirklich als Flüchtlinge daherkommen, die sind für uns nichts. Da müssen wir aufpassen, weil da wären wir schnell, ich sage es einmal so, wirklich elitär, dass wir uns nur sozusagen im Eigeninteresse all diejenigen herauspicken und heraussuchen, die uns passen.
Aber elitär sind wir ja nicht. Also wenn man sich jetzt irgendwie Australien anschaut, zum Beispiel, ich komme da jetzt gerade her, also da darfst du einreisen und du kannst schauen, dass du da mit dabei bist. Da geht es jetzt noch gar nicht um Flüchtling oder nicht. Aber wenn du jetzt, ich habe es deswegen so arg gefunden, weil jetzt bin ich 52, wenn du älter als 53 wirst, dann wird es aber schwierig mit der Einwanderung. Ja. Also das ist, mag zwar auch elitär sein, aber ist doch zutiefst legitim zu sagen, also wenn wir Zuzug wollen, ja, wir wollen, aber dann wollen wir auch einen geordneten und nein, wir wollen jetzt nicht grundsätzlich, wird sich jetzt niemand die Grenzen aufmachen, nur für Bodensatz und Kriminalität.
Das ist ja nachvollziehbar. Schon grundsätzlich richtig. Ich will auch sagen, dass wir uns grundsätzlich die entsprechenden, wie soll ich sagen, Bestimmungen schon herausarbeiten sollten und dass es diesbezüglich intensiver Diskussionen sicherlich bedarf. Nur warne ich davor, dass man ja dann gerade was das Beispiel Australien bringt, auch auch ausgrenzt.
Nehmen wir das mal, so ein bisschen Thema Migration. Jetzt, also ich mache jetzt den Sprung. Attentäter gibt's und gab's links- und rechtsradikal. Ja. Fast immer sind es allerdings Männer. Weichgespülte Migration versus jetzt eben dieser Hardliner für die Festung Europas. Was sollte unsere Gesellschaft denn lernen? Wie wäre es denn praktikabel? Weil Faktum ist, die Politik scheint es nicht in den Griff zu kriegen. Die Politik hat es uns auch vor 2015 nicht gesagt, obgleich für viele, sagen wir mal, die Außenpolitik einer Hillary Clinton, also durchaus das hat schon vermuten lassen. Aber es war dann plötzlich, eine Überraschung.
Ja, man müsste da sicherlich etwas machen. Ich gebe Ihnen vollkommen recht, dass die Rolle des Mannes im Gesellschaftsbild immer noch ganz eine fatal schlechte eigentlich ist. Ich sage es immer bei meinen Vorträgen, 96% oder 98% aller schweren Verkehrsunfälle verursachen Männer. Der gleiche Prozentsatz an Tätern sitzt in Österreich in Haft.
9.500.
Ja, genau, über 9.000 bis 10.000 Menschen sitzen regelmäßig in Österreich in Strafhaft.
Es sind auch, wenn man es weltweit anschaut, also bei diesen 25 Ländern, in denen aktuell Krieg herrscht, tendenziell Männer gewesen, die Kriege ausgerufen haben oder Länder annektiert haben. Ja. Also die Frage jetzt an den Richter, sollte man es vielleicht, ohne Männerbashing zu machen, aber sollte man Jungs irgendwie in Sachen Empathie und Eigenverantwortung stärker schulen?
Absolut. Nicht nur die Jungs, natürlich auch die Mädchen, aber in erster Linie sehr wohl Burschen, weil immer wieder auch in traditionellen Kulturen das Männerbild halt immer hervorgehoben wird, oder wenn ein Mann etwas macht, dann ist es immer was Besonderes, während wenn Frauen das tun, ist es immer was Selbstverständliches, was nicht einmal erwähnt wird. Wenn ich das mir überlege, in der Vinzenzgemeinschaft, wo wir Betreuungsfälle haben, da wird eine Frauenarbeit, die sich um die Kinder kümmern, um all das, was tagtäglich zu Hause in der Arbeitswelt anfällt, nämlich in der Hausarbeit, wird absolut gering geschätzt. Und meine Kolleginnen am Landesgericht haben oftmals erlebt, dass Männer anderer Kulturen mit ihnen nicht sprechen wollten oder es abgelehnt haben, weil sie mit einer Frau als Richterin nicht sprechen.
Aber da sind wir auch wieder beim Import.
Da sind wir genau wieder bei diesem Thema. Und da muss natürlich etwas geschehen. Ganz was Wichtiges ist die Persönlichkeitsbildung und die Einflussnahme oder die sogenannte gute Erziehung auf Kinder, weil das ganz was Spezielles ist. In Österreich lernen wir vieles oder sehr vieles. Wenn man in Österreich ein Unternehmen gründen will oder sich selbstständig macht oder was der Teufel wäre alles machen will, braucht man praktisch für alles und für jedes eine Genehmigung, nur für Kinder zeugen bzw. Kindererziehung gibt es überhaupt keinen Kinderführerschein. Das ist natürlich immer so ein eigenes Problem. Da ist ja jeder oder eine jede mit sich selbst sozusagen belassen. Wie erziehe ich überhaupt ein Kind? Was bringe ich dem Nachwuchs bei? Natürlich gibt es Pädagogen und Psychologen, Kinderpsychiater und alles der Teufelwerk, wo man auch was nachlesen kann. Aber
auch der Staat, also jetzt mal gefragt, nehmen wir diese Asylsuchenden, wenn sich jemand daneben benommen hat und sich was zu Schulden hat kommen lassen. Warum wird dann ein verurteilter Asylsuchender nicht mit der Strafe, also inhaftiert, sondern quasi abgeschoben, wo wir doch wissen, dass in den meisten Fällen es dann eben in den Folgeländern nicht zur Strafe kommt, sondern auf irgendeinem anderen Weg er wieder bei der Tür rein?
Ja, das sind zwei grundsätzliche Unterscheidungen, wo man differenzieren muss. Einerseits, wenn ein Ausländer unter Anführungszeichen in der Form eines EU-Bürgers bei uns verurteilt wird, dann gibt es immer die Möglichkeit, dass derjenige in seiner Heimat den sogenannten Strafvollzug absitzt.
Also nehmen wir Afghanistan zum Beispiel.
Ja, Afghanistan ist außerhalb der EU, ist immer ein großes Problem, wird allerdings meistens nicht wirklich funktionieren, dass der rückabgeschoben wird, weil meistens seine tatsächliche Identität nicht wirklich feststellt. Ich kann mit den Drogendealern, darf ich mitsprechen, weil wir seinerzeit in den Jahren 94 bis 98 beginnend, intensiv dann zwischen 98 bis 2001 ein großes Suchgift-Dealer-Problem in Graz hatten, wo sehr viele Afrikaner als Drogendealer im Einsatz waren. Und da war dann immer das Thema, warum werden die nicht abgeschoben, sondern müssen ihre Haftstrafe definitiv bei uns wirklich auch absitzen. Und da habe ich dann immer nur die Auskunft geben können, dass die jeweilige Staatsbürgerschaft, damals waren es meistens, muss man leider sagen, Nigerianer, und die erlebten Folgendes, dass von ihrer eigenen Botschaft in Wien nicht bestätigt wurde, dass er nigerianischer Staatsangehöriger ist. Und damit hat es keine Möglichkeit gegeben, den rückabzuführen bzw. in die Heimat zu bringen. Ja. Der ist definitiv bei uns auch die Strafe abgesessen. Artikel 7 österreichische Bundesverfassung: vor dem Gesetz sind alle gleich. Für das gilt dann natürlich auch die gesetzliche Bestimmung der bedingten Entlassung. Und das heißt, er kann, wenn er sich anständig führt, entweder nach der Halbzeit der Strafe oder nach zwei Drittel wieder herauskommen. Und dann ist er ein legaler Illegaler oder illegaler Legaler. Sie können es
klar ist, er wird nach der Haftstrafe nicht abgeschüttet.
Er kann nicht weggebracht werden, wenn das nicht klar ist, wer er ist und welche Staatsbürgerschaft er definitiv hat.
Dort, werden wo die Menschen hat, gefährlicher wird er nach zurück, der Haftstrafe?
Wird er zurückgebracht. Werden sie gefährlicher? Ja und nein. Es gibt verschiedenste Studien über die sogenannte Rückfallsquote. Und da gibt es auch ganz unterschiedliche Aussagen. Eins muss man einmal sagen, Gefängnis als Ultima Ratio war noch nie die wirkliche Lösung eines Problems. Insbesondere dann, wenn derjenige nicht an dem eigenen Problem arbeitet oder erkannt hat, dass er strafrechtlich etwas begangen hat, wo er jetzt seine Strafe abzusitzen hat und in Zukunft er sich anders benehmen, verhalten muss. Wenn einer denkt, bei der nächsten Tat, wenn ich wieder draußen bin, muss er erstens alles nachholen, was ich jetzt unter Anführungszeichen durch die Haftstrafe verloren habe, und ich werde es gescheiter machen, damit ich eben nicht erwischt werde, dann ist er klassischer Rückfallstäter und wird wiederkommen. Kann man ihn entsprechend präparieren oder unterrichten, schulen oder ihn zum Verständnis bringen, dass er einsieht, dass er so nicht weitergehen kann und er ist auf einem anderen Weg, dann wird es anders ausschauen.
Weil wenn man mal nach Kremstein geht, und ich war dort, also erstens bin ich in Krems in die Schule gegangen, zweitens war ich dann irgendwann mal im Zug meiner Ö3-Zeit dort für eine Geschichte. Das ist kein Seminarzentrum. Also wenn Absolut man da nicht reinkommt, dann hat man nicht das Gefühl, hier wird man ein besserer Mensch. Man hat übrigens auch nicht das Gefühl, dass alle, die dort arbeiten, jetzt unbedingt, also manchmal wüsste ich gar nicht, vor wem ich mich mehr fürchte. Also das war happig.
Ist hardcore, ist absolut hardcore. So ist es. Sie müssen auch immer eigentlich vom Grunddelikt ausgehen, das derjenige begangen hat. Denke an organisierte Kriminalität, den werden sie nicht leicht resozialisieren können. Ich denke da an die Dschihadisten, wo versucht wurde, auch sie sozusagen ernsthaft auf das Problem hinzuführen. Und die Psychologen waren nach ein paar Minuten wieder draußen und teilten uns mit, keine Chance. Der ist in seinem Wahn, in seiner Idee dermaßen verhaftet, dass überhaupt keine Chance auf Verbesserung besteht. Ich habe solches auch bei anderen Straftätern, bei organisierter Kriminalität im Rotlichtmilieu, bei Zuhältern, Drogendealern und schweren Gewaltdelikten kennengelernt, wo ich auch in Urteilen zum Ausdruck gebracht habe, dass gar keine andere Möglichkeit besteht, als den Täter, aber natürlich hauptsächlich Männer wieder, langjährigst einzusperren, weil die Gesellschaft einen Schutz auf die Gesellschaft, also die Gesellschaft hat einen Anspruch auf Schutz. Und wenn man sowas als Richter mal in ein Urteil hineinschreibt, was Gott sei Dank nicht so oft vorkommt, dass eine Langhaftstrafe die einzige Möglichkeit ist, dann ist das natürlich furchtbar. Zeigt auch das Scheitern, dass es eben Fälle gibt, wo man definitiv nicht behilflich sein kann. Man tut ab und zu gewisse Dinge schön reden, schön sprechen, insbesondere dann, wenn es natürlich um Mord und Totschlag geht, speziell um Mord. Und da gibt es ja immer wieder Fälle in der Republik Österreich, die dann halt hervorgehoben werden, wo man auch sagt, der ist jetzt ein Musterbeispiel dafür für gelungene Resozialisierung. Das mag sein, aber die Dinge zeigen halt leider auch andere Fälle.
Na, vor allen Dingen wissen wir, Sie haben prominente Mörder verhandelt. Ich denke jetzt beispielsweise an Jack Unterweger und Franz Fuchs. In den einen war damals offensichtlich die gesamte Wiener Schickeria verliebt. Der andere zählte laut Gutachten von Reinhard Haller beispielsweise zu den intelligentesten Menschen, die er kannte. Wie haben Sie denn die beiden erlebt? Weil beim einen hat man gesagt, komm und resozialisieren, und wir haben gesehen, es war danach viel schlimmer noch als davor.
Ich muss nur korrigieren, verhandelt habe ich sie nicht. Ich war zum Teil beim Jack Unterweger noch Untersuchungsrichter, wo mein Kollege Dr. Wladkowski die Untersuchungen geleitet hat und ich damals als sein Nachfolger in die Untersuchungsrichterabteilung gekommen bin. Ich habe den Prozess natürlich miterlebt, weil er bei uns im Haus gelaufen ist und nachdem sich Jack Unterweger selbst gerichtet hat, indem er sich in seiner Zelle erhängte, war ich damals der Untersuchungsrichter, der seinen Tod untersucht hat. Da ist es damals darum gegangen, ob allenfalls ein anderer als Täter in Frage käme, ob die Justiz ein Verschulden hat durch schlechte Beobachtung oder Kontrolle ihres Häftlings.
Beides nein.
Etc. war dann zum Einstellen. Unterweger war, so wie ich ihn kennengelernt habe und beim Räumen meines Büros ist mir ein Zettel aufgefallen, damals danke für die Besuchszeitverlängerung, Jack und so weiter, war spannend damals, sehr, sehr machtorientiert. Sein Fehler war wahrscheinlich derjenige, dass er nicht damit gerechnet hat, dass er an einen Untersuchungsrichter kommt, der sehr intensiv arbeiten wird. Das war der Kollege Wladkowski, der mittlerweile leider schon verstorben ist, der damals ja auch in der Politik, sage ich mal so, und von der Schikaria sehr geächtet war, weil er den Vorzeige-Resozialisierungskunden der Justiz, nämlich Jack Unterweger, sozusagen da attackiert hat. Und ich würde sagen, es ist diesem Untersuchungsrichter zu verdanken und auch der Beharrlichkeit der Polizei, dass man dann wirklich mit einer Akribie die ganzen Mordfälle untersucht hat, wo Prostituierte zu Tode gekommen sind und wo man dann zumindest in einem geschworenen Urteil Jack Unterweger wegen mehrfachen Mordes verurteilt hat, wenngleich das Urteil nicht rechtskräftig
aber
wurde.
Aber ist da nicht sowieso, ich weiß nicht, in den 80er Jahren mit zweierlei Maß gemessen worden, weil auf der einen Seite war er natürlich sehr vernetzwerkt, auch mit durchaus
absolut,
damals
absolut.
Politischen Granden.
Ja,
dann, was ich nie verstanden habe, wenn jemand einen Mord begeht, dann gibt man doch den Führerschein ab, weil man aus dem Vertrauensgrundsatz rausfällt. Jeder hat gewusst, dass Jack 1 das Wunschkennzeichen und das Autokennzeichen von Jack Unterweger war.
Ja, die Verlässlichkeit ist es noch im Führerscheingesetz. Ist jemand verlässlich im Straßenverkehr, sozusagen die entsprechenden Vorschriften einzuhalten? Ich kann jetzt nicht sagen, ob das damals alles schon Gültigkeit hatte, weil das FSG öfters novelliert wurde. Aber ich sage immer, jeder soll bei seinem Brötchen bleiben, soll seine Arbeit machen. Und wenn ich denke, auch wie viele Literaten sich damals da eingemischt hatten und mehr oder minder ihm einen Persil-Freiheitsschein gegeben haben, ich kann mir das nicht vorstellen. Wissen Sie, wie oft ich diesen Satz gehört habe? Speziell natürlich bei Familienangehörigen. Jetzt konkretes Beispiel, wenn ein Kind jemanden tötet und die Mutter wird dann vom Rundfunk oder sonst irgendwo interviewt und die bringt dann halt ganz menschlich verständlich da, dass sie sich nicht vorstellen kann, dass ihr Kind jetzt die Frau erschossen hat.
Völlig verständlich
so.
Auch. Ja.
Absolut.
Ja.
Ich sage immer, bitte lasst die Justiz arbeiten. Gewisse Dinge dauern halt ein bisschen, aber jeder Richter, jeder Staatsanwalt, der seine Arbeit ernst nimmt, und ich würde mal sagen, das sind wirklich 99,9% periodisch, der arbeitet intensiv mit dem jeweiligen Fall dann und schaut wiederum dem Grundsatz der materiellen Wahrheit, Wahrheitsfindung entsprechend abzuklären, was los ist. Und damals ist ja praktisch wirklich interveniert wurde, dass die Hälfte gereicht hat, wo ja damals dem Kollegen Wladkowski auch unterstellt wurde, warum er als Richter einen ausländischen Gutachter beauftragt wegen Spurenauswertung etc. Großartig, also die Unabhängigkeit der Justiz gibt es, seitdem es die Justiz unter Anführungszeichen gibt. Und als Richter ist man eben unabhängig und kann man sich da unter Anführungszeichen nichts dreinreden.
Ja, und wahrscheinlich
lassen.
In einem Land, wo schon alle Pro-Check sind, ist es dann
ja,
sogar
genau.
Schlau, sich jemanden zu holen, der das vielleicht
so
nicht ganz
ist es. Man sollte eigentlich immer etwas durchleuchten lassen und dass man eben subjektiv nicht von irgendwas eingenommen ist.
Aber das war da schon auch, ich finde, da hat man das erste Mal so richtig eine Mediendiktatur gespürt.
Absolut,
die
absolut.
Auch auf die,
es war,
als Walze
es war
ging
schon
eine
Mediengeschichte.
Ja.
Es haben sich damals ja Medienvertreter noch in der Zeit, wo nicht ganz klar war, ob es der Unterweger gewesen sein sollte, mit ihm getroffen.
Ja, natürlich. Es gibt
Interviews
ja welche bis heute,
gemacht.
Die sagen, das
war es. Das war
nicht.
Ja ganz was Spannendes. Beim Franz Fuchs kann ich insofern nicht mitreden, als das der Kollege Dr. Nauter gemacht hat. Und Dr. Nauter war damals ein Untersuchungsrichter, der genauso wie ich und der Kollege Wladkowski ziemlich intensivst gearbeitet hat, sich dafür noch gelegentlich, das darf ich sagen, ist ja auch in den Medien vorgestellt, gekommen, anfeinden hat lassen müssen, weil er dem Franz Fuchs insofern entsprochen hat, als dieser am liebsten am späten Nachmittag und am Abend erst gesprochen hat. Es war so ein Abendmensch und er hat seine Einvernahmen des Abends und des Nachts gemacht. Als Richter klingt ja das gut, wenn sie keine Dienstzeit haben. Können sie jederzeit arbeiten, ist super, damit gibt es ja keine Überstunden und nichts. Der Kollege Nauter hat es gemacht, da hat es stundenlange Einvernahmen gegeben, am späten Abend bis weit in die Nacht hinein. Wenn er das damals nicht gemacht hätte, hätte man von Franz Fuchs innerhalb des Prozesses keinerlei Aussagen gehabt. Er hat ja nur geschrien zu Beginn. Es lebe die bayerische Befreiungsfraktion. Und dann hat er wieder nichts gesagt. Der Kollege, der das verhandelt hat, hat ihn dann kurz schreien lassen. Ich hätte wahrscheinlich anders verhandelt. Ich hätte ihn schreien lassen, und zwar nicht nur 2, 3, 4, 5 Minuten, sondern eine Stunde. Und nach einer Stunde hätte ich ihn dann einfach angeschaut und hätte gesagt, das war es jetzt, jetzt sind sie fertig mit dem Schreien, dann können wir weiterreden, oder nicht? Oder schreien sie noch eine Stunde? War nicht so, jeder verhandelt ein bisschen anders. Der Franz Fuchs ist dann halt abgeführt worden. Und der Professor Haller hat ihm natürlich ein entsprechendes Gutachten auch erstellt, weil er ist auch Fachmann in seinem Bereich und auf seinen Gebieten. Und das war schon spannend, wie der das dann alles gemacht hat oder in welchem eigenen Bereich Franz Fuchs unterwegs war.
Weil es ja gar nicht so leicht heute als U-Boot in Österreich ohne Bankomatkarte, Sozialversicherung.
Absolut zu leben.
Also, hätte er seine Eltern nicht gehabt.
Beispiel Felsmann.
Das ist irre.
Wo einer jetzt als zweifacher Mörder seit einigen Jahren U-Boot ist und definitiv trotz Großaufgebots der Polizei und internationalen Fahndungsmaßnahmen definitiv nicht gefunden wird. Ich kann immer da ein bisschen deshalb mitreden, weil ich ja vor meinem ersten Berufsleben als Richter selbst auch 7 Jahre Exekutivbeamter war. Ich war 7 Jahre Polizist, also damals Gendarm, und kenne natürlich daher auch die Arbeit der Exekutive. Und gerade was Felsmann in der Steiermark betroffen hat, war das schon ein intensivster Suchvorgang.
Vielleicht sagen wir ganz kurz, was Felsmann war.
Das war ein amtsbekannter, letztlich mutmaßlicher Doppelmörder, der im Zuge von Nachbarschaftsstreitigkeiten 2 Menschen getötet und einen Menschen schwerstens verletzt hat.
Da und hat bis heute nicht
aufgetaucht ist. Also die Mutmaßung ist ja, dass er sich wahrscheinlich selbst gerichtet hat, irgendwo in einem Höhlensystem in der Nähe seiner kleinen Ortschaft, weiß man nicht, solange man die Leiche nicht gefunden hat, wird gefahndet.
Aber es ist aber heute haben Sie möglich, nicht als Polizist, obwohl draußen an der Front, wo man sagt, da ist man ja unmittelbar, steht man den Menschen gegenüber, also fast noch weniger gefährdet gelebt als Richter, weil Sie ja also Personenschutz als Polizist nicht hatten, als Richter ihn sogar gebraucht haben.
Das ist richtig.
Und zwar warum?
Ja, weil ich dafür bekannt war, dass ich tief hineingeschnüffelt habe. Ich habe in den 90er Jahren, 93 bis 96, intensivst im Rotlichtbereich geschnüffelt und war dienstlich auch in Italien, wo ich mit 2 Richterkollegen und mehreren Staatsanwälten aus dem oberitalienischen Raum auch die italienische Camorra in Verfolgung hatte.
Also war nicht im Zuge der Dschihadisten?
Nicht im Zuge der Dschihadisten, okay. Damals ist es schon losgegangen, okay. Da war Rotlicht. Okay. Große Rotlichtbereich, praktisch der gesamte oberadriatische Rotlichtbereich war österreich-italienisch und ist dann noch brutaler worden durch die Einwanderung der Albaner. Mhm. Das muss man echt sagen. Und da geht es um Millionen. Ist es damals schon um Millionen gegangen? Und da hat es auch interessante Fälle vor meiner Zeit schon gegeben, die ich zum Teil auch als kleiner Polizist miterlebt hatte, wo eben Racheaktionen zwischen verfederten Kokain- und Rotlichtbanden stattfanden, wo man andere Leute umgebracht hat. Und so ist in Graz jemand erschossen worden, der einem anderen mutmaßlichen Zuhälter und Mörder ähnlich gesehen hat. Und der ist in Graz durch die italienische Mafia-Gruppierung hingerichtet worden. War eine reine Verwechslung. Und ich habe diesen Akt, der nie geklärt werden konnte, im Ergebnis im Zuge einer intensiven Rotlichterhebung wieder aufgenommen und war da dienstlich auch in Italien unterwegs. Mhm. Und da ist es schon losgegangen mit entsprechendem Schutz.
Das und war ist er dann extrem geklärt worden?
Wir haben vieles geklärt, aber wir wissen, wo der Auftrag gekommen ist, wer es gewesen sein wird. Nur der mutmaßliche Täter ist definitiv in der Zwischenzeit verstorben. Und daraus resultiert die besondere Gefährlichkeit Möglichkeit der damaligen organisierten Strukturen, wo ich erstmals auch Polizeischutz hatte. Das ist dann intensiver geworden durch internationale Verflechtungen. Sie müssen sich vorstellen, selbst wenn Sie als Österreicher, wo immer auf der ganzen Welt einen Tatbestand nach dem Suchtgiftrecht, Suchtmittelrecht, begehen, der als Verbrechenstatbestand zutrifft, ist österreichische Justiz sekundär zuständig, was ab und zu gar kein Nachteil ist, weil ich habe sehr viele Kundschaften unter Anführungszeichen gehabt aus Südamerika, Zentralamerika, Thailand etc. Und die sind dann sehr froh gewesen, ein thailändisches Gefängnis oder ein Gefängnis aus Panama oder aus Kolumbien wieder verlassen zu können und im Strafvollzug oder mit einem sogenannten Anpassungsurteil in Österreich in Vollzug gesetzt zu werden. Also da habe ich schon Gefängnisse auch gesehen in Amerika und in Kanada. Das muss man einmal gesehen haben.
Was bei uns Kost und Logis gibt.
So ist es, genau. Ja. Und damit war dann natürlich der Weg sehr offen und sehr intensiv, weil ich damals in den Jahren 98 bis 2015 intensivst mit den verdeckten Ermittlern zusammengearbeitet habe, die ich schon seit 1980 auch persönlich gekannt habe. Und wenn man als Untersuchungsrichter natürlich die entsprechenden Connections erstens hat und zweitens weiß, wie das gesamte System läuft und entsprechend die internationale Unterstützung hat, dann war es natürlich kein großes Wunder, dass in Italien, Deutschland, Schweiz, Frankreich, Kanada, Amerika und so weiter im Dauereinsatz war und dienstlich sehr viel unterwegs war, um Leute in Hochsicherheitsgefängnissen in Kanada oder in Amerika zum Beispiel zu befragen, wo es wirklich um hunderte Kilogramm Heroin oder Kokain gegangen ist, um 490 Kilogramm Kokain mit der kolumbianischen Drogenmafia. Oder in Italien, werde ich nie vergessen, in Venedig, 10 Tage intensive Arbeit in Venedig und in Ravenna, wo ich mich ganz lässig in mein Dienstauto reinschwing und meine Türe zumachen will und ich kriege die Türe nicht zu, weil die Tür hat 450 Kilo und geht nur elektrisch zu betätigen, weil es einfach ein ziemlich bombensicheres Auto war mit 20 mm Spezialglas und so weiter. Da ist es uns dann wirklich bewusst worden, wo wir reinschnüffeln. Mhm. Und ich war in Sizilien, auch in Palermo, wo ich mir das Loch angeschaut habe, wo mein Kollege, der damals gegen die italienische Camorra gearbeitet hat, mit seinem gesamten Stab in die Luft gesprengt wurde. Also das war damals dann schon etwas anderes. Und da erlebst du dann halt schon intensive Sachen, wie auch ein Staatsanwalt von mir, der jetzt dann spezieller Staatsanwalt wurde, weil er zuständig war für die Dschihadisten. Und ich habe im Jahr 2008 einer der ersten Dschihadistenakten in Österreich verhandelt. Und da ist es dann auch wieder losgegangen, intensivst mit Personenschutz, speziell der Staatsanwalt, weil der ja eine Unzahl an Fällen hatte. Und das war ein Hochkaliber. Also da haben wir in Grazer Bereichen schon mit schwerstem Gerät zu tun gehabt aus dem Balkan und aus Syrien und der Türkei und speziell Kosovaren, Albaner und in Bosnien, wo eben Dschihadismus und der IS heißes Thema war. Und wir wurden ja auch mehrfach bedroht. Einmal hat es auch die Drohung gegeben, dass das ganze Landesgericht für Strafsachen Graz in die Luft gesprengt wird, weil wir lauter Ungläubige wären. Und da wurden auch mehrere Kilo Plastiksprengstoffe aus bosnischen Munitionslagern gestohlen, wo der österreichische Verfassungsschutz dank seiner guten Kontakte und intensiver Arbeitsmöglichkeit wirklich ganz dran war. Und es wird komplett übersehen, was da die Exekutive, nicht nur die Polizei, sondern auch der Verfassungsschutz wirklich leistet und was da wirklich an Arbeit der Hintergrund ist, was dann meistens versucht wird, im Zuge eines Prozesses mit, ich sage es jetzt einmal bösartiger formuliert, mit Show-Statements abzudun. Ja, was würden der betet halt zu dem und das interessiert ihn nicht. Wien ist ja da eh keine heilige Festung, sondern da wissen wir, was alles auch passiert ist. Und wenn man dann die Hintergründe und die jeweiligen Kontakte kennt, und da gibt es in Österreich eigentlich in Wirklichkeit nur ein, zwei Staatsanwälte, einen speziell, der wirklich seit, kann man sagen, 15, 20 Jahren sich intensiv damit auseinandersetzt und der wirklich Profi ist und der hat es nicht leicht. Und dann ist das immer so ein Kampf, ein Richter oder ein Staatsanwalt gegen ein Heer von Verteidigern, die natürlich alle versuchen, mit allen möglichen, sei es jetzt rechtlichen oder sonstigen Möglichkeiten, teilweise auch Tricks.
Aber vor diesem Hintergrund von Dschihadistenprozessen oder auch von Attentäter in Wien kann man doch auch nicht mehr nur sagen, dass es nicht im Portgut ist, wo die Kriminalität nicht gestiegen wäre. Weil alleine an diesen Themen, also die hat man jetzt in den letzten Jahren noch nicht.
Das ist schon richtig. Aber wenn man so lange wie ich im Job ist, das Ganze jetzt seit, kann man sagen, 1980 und intensiv seit 1990 sich angeschaut hat, dann weiß man, dass es immer wieder die Jahre der unterschiedlichsten Täter gegeben hat. Ja. Waren es in den 80er Jahren die beginnende Zuhälterei im organisierten Bereich, wirklich organisiert, und erst die kleine Wirtschaftskriminalität hat sich das in den 90er Jahren ausgeweitet zu einem professionellsten Suchgiftwaffenbereich, wo Österreich als Drehscheibe gerade auch noch in der Zeit des Kalten Krieges und der Spionagetätigkeit sich bestens entwickelt hat. Graz natürlich deutlich hinter Wien, das muss man auch sagen, als Großstadt, aber das sind ganz eigene Bereiche.
Also jetzt weiß man ja, dass gewisse Länder gewisse Kriminalitäten offenbar überhaben. Also dass wir da die Organspendegeschichte eher so Raum Nizza, Süden Frankreichs haben. Stimmt's, dass Österreich zu den Kinder-Pornoring-Ländern in Europa gehört, neben Belgien und den Niederlanden?
Wenn man sich die Zahlen anschaut, grundsätzlich ja. Das muss man leider insofern bestätigen, als ich das auch zum Teil live alles miterlebt habe, weil ich immerhin seit 1993 auch Beisitzer war, immer beim Schöffengericht, wo Sexualstraftaten abgehandelt wurden. Und wenn ich mir da überlege und Rückpassé führe, was da meine Kollegen und Kolleginnen alles miterlebt haben, ist an Furchtbarkeit in Wirklichkeit fast nicht mehr zu toppen. Ich sage immer bei Vorträgen bei den Schülern oder auch auf der Uni, dass ich in meinem Berufsleben 88 Mord- und Mordversuche miterlebt habe, aktenmäßig. Aber hunderte Akten im Sexualbereich, wo man sich Dinge aktenmäßig zu Gemüte führen muss, was eigentlich unvorstellbar ist.
Das und es ist, wie wir im Fall Teichtmeister gelernt haben, nicht nur der alte horny Mann, sondern wie ist denn das, wenn in einem Filmcast gleich zwei Pädophile bekannt werden? Ist es dann ein Pech oder haben da die Verantwortlichen auch ein Stückchen weggeschaut?
Ja, das ist schwer zu sagen. Bisschen bin ich da außenstehend, weil ich natürlich nicht wirklich da irgendwas damit zu tun habe. Ich traue mir erst dann zu, über etwas zu urteilen, wenn ich den Akt wirklich vor mir liegen habe und mir das Ganze wirklich mal angeschaut habe und das ist immer was Wesentliches, auch denjenigen, der da jetzt bezichtigt wird, gehört habe.
Der Standard zum Beispiel, das hat mich sehr gewundert und auch irgendwie erstaunt. Also ich komme mal damit. Im Standard wurde zuletzt argumentiert, dass höhere Strafen bei Pädophilen keine Wirkung hätten, weil wir ja gelernt haben, Pädophilie ist nicht heilbar und daher unsinnig seien. Ist es so? Also würde man jetzt einen Triebtäter 3 Jahre wegsperren, dann wäre die Gesellschaft und unsere Kinder wären zumindest 1095 Tage lang geschützt. Bei 300 Pädophilen wäre das eine Summe, da reden wir dann schon von einigen Jahren. Also was daran ist unsinnig? Da geht es doch immer um Täterschutz versus Opferschutz, oder?
Ist schon richtig. Da sieht man genau an diesem Beispiel, sieht man ja die unterschiedlichsten Interessen. Einerseits muss man sagen, dass es international belegt ist und auch durch Studien bestätigt, dass nur hohe Strafdrohungen an sich nichts gebracht haben, dass dadurch weniger passiert.
Ja.
Das ist Faktum. Das war auch immer der große Irrtum in der Suchtmittelkriminalität, wo man die Strafen verschärft hat. Ich habe in 30 Jahren keinen Geschworenenprozess für ein Suchtmittelrecht verhandelt gehabt, wo der Gesetzgeber geglaubt hat, dass er dort bei einem speziellen Schwerstkriminalitätsfall den Geschworenen die Entscheidung gibt. Sowas ist in Wirklichkeit gar nicht verhandelbar, muss man mal ganz ehrlich sagen. Im Sexualbereich, gerade bei Kinderpornografie, muss man immer aufpassen, dass die Opferrolle eine nicht so wirklich, wie soll ich sagen, die Opfer kommen nicht so klar hervor. Wenn jetzt jemand zigtausend oder eine Million Bilder abgespeichert hat, dann sagt meistens derjenige, naja, ich habe deswegen hat ein Kind keinen direkten Schaden erlitten, was ja ein Blödsinn ist. Gäbe es dieses Bild ja nicht. Nur kommt das Opfer sozusagen im Prozess selbst gar nicht vor. Und dann muss man sich weiter die Frage stellen, nur die Straferhöhung, jetzt haben wir beim gegenständlichen Fall, den Sie erwähnt hatten, glaube ich, ist die Strafdrohung jetzt bis zu 2 Jahren, weil es nur um den Besitz
da kriege ich für Autos zu kratzen.
Ja, zwei Jahre. Ja. Wobei, jetzt muss man das wirklich jetzt einmal durchspielen, wenn das so ist, wie es in den Medien kolportiert wurde, dass der umfassend geständig ist, unbescholten ist, sich sonst vorher noch nichts zu Schulden kommen hat lassen, dann wird das traue ich mir jetzt schon sagen, ohne den Akt genau zu kennen, wahrscheinlich eine Geldstrafe verbunden mit einer bedingten Freiheitsstrafe oder eine generell bedingt nachgesehene Freiheitsstrafe. Also ich kann mir nicht wirklich vorstellen,
dass der jetzt... Aber mal weg vom Teichmeister-Fall, wo jetzt quasi der persönliche Übergriff, und auf das ist er ja ganz stolz, da jetzt nicht der Fall war. Es gibt ja, also Faktum ist, Pädophilie ist nicht heilbar.
Ist nicht heilbar.
Faktum ist klar, also dann helfen auch die größeren Haftstrafen nicht. Was wären denn wirksame Alternativen? Denn in Amerika zum Beispiel wird so gemacht, dass die Nachbarschaft informiert wird. In einigen anderen Ländern wird dieser Sexualtrieb medikamentös geschwächt. Also sind wir da auch in den juristischen Denkfabriken?
Wir sind in den juristischen Denkfabriken, weil es drastische Eingriffe in die jeweilige Täterpersönlichkeit sind. Es gibt keine Zwangsbehandlung. Es gibt auch keine Zwangstherapie. Speziell zum Beispiel beim Suchtkranken gibt es keine therapeutische Verpflichtung, eine Therapie zu machen. Es gibt den Grundsatz der Therapie statt Strafe, obwohl ich sonst immer so verschrien bin, dass ich so ein böser Richter bin gewesen und 7000 Leute eingesperrt habe oder wie viel auch immer, muss ich sagen, dass ich mehr als 800 Menschen in eine Therapie geschickt habe im Zusammenhang mit noch Suchtgiftmissbrauch, also mit Konsumationen, die aber auch gedealt haben. Und davon hat es ein extrem großer Prozentsatz, nämlich über 90% stationäre Langzeittherapien wieder geschafft. Heißt allerdings für uns, dass nicht mehr bei der Justiz angeklopft haben und nicht mehr straffällig wurden. Ob sie jetzt wirklich was noch konsumiert haben, kann man nicht wirklich überprüfen.
Naja, aber das ist ja schon mal ein
klarer
Punkt.
Aber ist einmal ein guter Ansatz. Das heißt, eine lange therapeutische Behandlung, in dem Fall war die beste Therapieform die stationäre Langzeittherapie, und da reden wir wirklich von 18 bis 24 Monaten stationäre Unterkunft mit anschließender weiterer Betreuung, also ambulanter Nachbetreuung, meistens über Jahre hinweg.
Klingt teuer.
Die hat wirklich funktioniert. Alleine das Problem war, dass sie kostenintensiv war und dass dadurch die Republik einschreiten musste, weil die Justiz die meisten, also 99% der Kosten getragen hat bei Verurteilungen und nicht der Straftäter und schon gar nicht der Sozialversicherung oder Krankenkasse. Dadurch gibt es jetzt die stationäre Langzeittherapie nur mehr bis maximal 6 Monate, und das ist leider definitiv zu kurz.
Aber ist es nicht?
Wir haben einmal angedacht, schon vor 10 oder 15 Jahren, ich kann mich erinnern, da waren wir mal bei einer großen Diskussion, das war glaube ich 1998, Kinderpädophilie, ob nicht auch so eine Therapie als Ersatzstrafe bei Sexualdelikten anwendbar wäre, die nicht hardcore wären.
Aber da wissen wir ja jetzt, dass die Therapie keinen Sinn hat, weil Pädophilie an sich ist nicht heilbar.
Das ist die Frage. Da müssten wir uns medizinisch, psychologisch, psychiatrisch intensivst wahrscheinlich auseinandersetzen. Das ist ein heißes Thema.
Jetzt mal grundsätzlich von wegen, wie man zu Strafen kommt. Also wir haben uns natürlich zivilisiert und sind immer in der Steinzeit unterwegs. Aber wir wissen, es gibt auf unserem Planeten Länder, da werden den Straffälligen die Hände abgehakt und oder andere körperliche Strafmaßnahmen kommen zur Anwendung. In manchen Ländern werden sogar Gesetzesbrecher ausgesiedelt. Selbst die Todesstrafe gibt's auch in Demokratien.
Ja, leider doch.
Warum haben sich bei uns denn die Geld- und Haftstrafen als einzige zulässig Maßnahme durchgesetzt? Also gut, dass es sie gibt, aber was war der Grund als quasi Ultima Ratio?
Ich würde sagen, weil wir zivilisiert sind, erstens, und weil wir den Täter auch als Mensch sehen. Wir dürfen niemals in diese Welle hineinrutschen, sozusagen Gleiches mit Gleichem zu vergelten. Da widerspreche ich in Wirklichkeit den allgemeinen Grundsätzen, wenn der dir eine Watschen gibt, dann kriegt er auch eine Watsche. Ich erlebe das gerade bei Sexualschöffenverhandlungen, wo ab und zu auch Laien dann fast ausrasten, speziell dann, wenn man das Tatopfer sieht, nämlich ein Kind oder eine vergewaltigte Frau. Und da kommt oftmals dann die Aussage, ich tät ihm am liebsten die Eier abschneiden, wortwörtlich so, wirklich so direkt so.
Aber in vielen Fällen war er irgendwann das Kind, ne? Also da wissen wir ja auch, dass es
manchmal... Aber das kann es erstens nicht sein. Zweitens kann man Gleiches nicht mit Gleichem sozusagen bemessen und wir haben die Rechtsstaatlichkeit. Ich kann das leider nur insofern bestätigen, dass es... gutes Beispiel Singapur. In Singapur ist sicherlich einer der sichersten Staaten weltweit. Ich war dort auch schon, habe mir das auch alles angesehen, kenne das.
Komm gerade von dort.
Ja, Singapur. Ich war 95 dort, wo meine Kinder damals noch im Kindesalter mit 5 und 10 Jahren in einem Park am Abend spielen durften, ohne Aufsicht, ohne Problem, weil es definitiv keine Kriminalität gibt. Also es gibt definitiv keine Kriminalität. Wenn sie in Singapur ausspucken und sie bieten ein Kaugummi wohin, war 95 und im Jahr 2000 10.000 Singapur-Dollar Strafe. Singapur, ich habe noch nie so eine saubere Stadt gesehen in Wirklichkeit und ich habe damals dem Bürgermeister von Graz, wie ich wieder zurückgekommen bin, gesagt, weißt du eigentlich, was Graz für ein dreckiges Kaff ist? Das ist ein Wahnsinn. Die haben
Kameras definitiv überall.
Kameras. Überwachung, und das ist halt die nächste Frage. Wollen wir uns diesen Überwachungsstaat mit der letzten Konsequenz leisten? Und zweitens, die Panik der Straftäter ist schon eine harte Bestrafung, nämlich es gibt dort noch den Schlag mit dem Bambusstab. Das ist ein 4 Meter Bambusrohr, wo du dir ein Jahr Haftstrafe ersparen kannst, wenn du so und so viele Schläge auf den nackten Hintern überlebst, unter Anführungszeichen. Und das wird teilweise öffentlich gemacht. Ich halte davon nicht wirklich was, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich war damals gerade dort, wo ein holländischer Staatsangehöriger beim Schmuggel von mehreren Kilogramm Marihuana und einem Dreiviertel Kilogramm Heroin am Flughafen ertappt wurde. Er aber gesagt hat, er nimmt diesen Koffer, könnte ja gewesen sein, für eine Urlaubsbekanntschaft nach Holland mit. Der ist damals dort am Flughafen natürlich verhaftet worden und in weiterer Folge zum Tode verurteilt worden, weil er nicht geständig war. Er hat gesagt, er wollte keinen Suchgiftschmuggel begehen, weil er kein Suchgift geschmuggelt hat. Er hat das nicht gewusst. Er hat nur eine Tasche für jemanden anders. Er hat sich ein bisschen ungeschickt verhalten. Natürlich, da brauchen wir überhaupt nicht reden. Und alles andere, wissen wir, ist eine absolute Blödheit. Aber jetzt, also losgelöst von der Frage, ob er es wirklich war oder nicht, ist er zum Tode verurteilt worden. Und die niederländische Regierung in Singapur hat da auch damals dagegen protestiert. Ich war 10 Tage, glaube ich, damals in Singapur und habe das in den Medien alles mitbekommen, weil mein Bekannter war damals in Singapur wohnhaft. Das Einzige, was von Justiz- und Regierungsseite geantwortet wurde, war, dass der Hinrichtungstermin vorverlegt wurde, damit man keine weiteren medialen Prozesse hatte.
Ja. Okay.
Das ist ja an Furchtbarkeit eigentlich nicht mehr zu toppen.
Das ist nicht mehr zu toppen, aber auch in Österreich ist die Todesstrafe 68, erst relativ spät, genau. Am 7. Februar 68 abgeschafft worden.
Gott sei Dank vorher schon lange nicht mehr vollzogen worden.
Aber senkt ein Land, in dem die Todesstrafe erlaubt ist, die Hemmschwelle des Tötens nicht bereits von Amts wegen?
Man könnte es so interpretieren, ja. Ich glaube es aber nicht. Ich glaube es nicht. Und ich war öfters in Amerika. Und wenn ich in New York oder in Toronto, in Vancouver, in Kanada diesbezüglich mit Kollegen gesprochen habe, war immer unisono eigentlich die Aussage, dass eine Todesstrafe nicht gerecht sein kann und nicht vollstreckt werden darf. Sie es in Wirklichkeit auch gar nicht geben darf. Und ich kann mich erinnern, wie ich 1986, 87 zur Justiz gekommen bin und ich im Hearing damals auch die Frage gestellt bekommen habe, wenn ich Richter wäre und Österreich hätte die Todesstrafe, wie stehe ich dazu? War das eine intensive Diskussion damals mit meinen Prüfenden sozusagen. Ich habe gesagt, wenn ich als Richter eine Todesstrafe verhängen müsste, würde ich meinen Job kündigen und zwar deshalb, weil ich nicht glaube, dass mir auch ein Staat die rechtliche Möglichkeit geben dürfte, mich über das Leben eines anderen sozusagen da drüber zu legen und dem das Leben zu nehmen. Das gibt's nicht. Das darf es auch in der letzten Konsequenz für Massenmörder nicht geben. Nicht ich war in Kanada, muss ich Ihnen sagen, Frau Doktor, ich war in Kanada in Hochsicherheitsgefängnissen, wo 800 Mörder und 400 Serienvergewaltiger und Triebtäter gesessen sind. Und wenn du das dort gesehen hast, wo die miteinander selbst in der Haftanstalt kämpfen, wo du zentimeterdicke Panzer, Glasscheiben und nur mehr elektronischen Überwachungsarealbereich hast, wo der Häftlingswärter keinen direkten Kontakt mit seiner Kundschaft hat. Wenn man das einmal gesehen hat, dann könnte man zu der Neigung kommen, dass man sagt, der Mensch ist ein Vieh, das ist Viehhaltung und eigentlich wäre das der Tod das Bessere. Diese Möglichkeit hat ja jeder, der dann den Freitod wählen würde. Also ich habe mich selber einmal, eigentlich wie ich Richteramtsanwärter war, wollte ich einmal selbst im Gefängnis ein paar Tage verbringen, ist mir natürlich nicht erlaubt worden, weil das erstens ein Risiko ist und zweitens gibt es keine echte so eine Möglichkeit. Aber ich versuche es auch immer den Jugendlichen beizubringen, indem ich ihnen sage, sperrt euch einmal einen Tag in euer Zimmer ein oder verbringt einmal die Ferien, einmal 10, 12, 14 Tage oder 2 Monate in eurem Zimmer und tut alle Dinge weg, die so schön sind. Vom Fernseher anfangen, die Video, der Computer, das Handy etc. Das ist ein Tag Untersuchungshaft. Im Haftbereich geht es dann eben mit den Lockerungsmaßnahmen, dass man Fernsehen kann, dass man Kontakt hat. Es geht ja darum, man will ja da keine abgesonderten Monster erziehen, weil ich habe es ja schon gesagt, die Haft oder das Einsperren ist nicht, es ist zwar die Ultima Ratio, aber es ist nicht der Weisheit letzter Schluss. Aber was eigentlich Freiheit wirklich bedeutet in Wirklichkeit, das ist den Leuten viel zu wenig bewusst. Sie können heute da in Wien spazieren gehen, wann immer sie wollen, wie sie wollen. Es sei denn, wir haben halt wieder irgendeine Regelung wegen einer Pandemie oder so, das mag schon sein. Hat halt vielleicht auch seinen Sinn oder auch nicht. Juristisch kann man immer über alles diskutieren und debattieren.
Aber es ist kein Vergleich.
Aber es ist absolut kein Vergleich. Und ich kann dem anderen nicht das Leben nehmen, auch wenn er jemanden gemordet oder ermordet hat. Ich werde eines nie vergessen, Frau Doktor. Eines werde ich nie vergessen. Einen Vinzenzbruder von mir, der 25 Jahre älter war, ist Folgendes passiert. Und ich bringe das ab und zu bei Elternabenden. Denn ist Folgendes passiert. Dessen Tochter wurde vom Schwiegersohn ermordet. Es war Eifersuchtsgeschichte, die Hintergrundgeschichte war definitiv gar nicht vorhanden und der in seinem Wahn hat im Zuge eines Streites wirklich seine Frau erwürgt. Und wo ich vor ihm gelegen bin, vom Vater, der war dann in der Haftanstalt und hat seinem Schwiegersohn vergeben. Er hat ihm menschlich vergeben, dass er das gemacht hat. Ich habe gesagt zu ihm, ich liege vor dir, ich wüsste nicht, ob ich das könnte. Und ich war einmal dabei bei einem Begräbnis, wo ein junger Bursche als LKW-Fahrer seinen eigenen Schwiegervater in der eigenen Firma mit dem LKW zerquetscht hat. Und der steht dort beim Begräbnis und sagt, es tut mir so leid, ich habe dich nicht gesehen.
Und ja gut, aber das ist ja auch wirklich
das war fahrlässige Tötung.
Aber wenn ich jetzt die tote Tochter bin und von oben zuschaue, weiß ich auch nicht, ob ich das wollte, dass er ihm vergibt. Also es hat auch
aber das ist menschliche Größe dann. Das ist dann.
Waren Sie oder sind Sie jemals mit Mördern und Mörderinnen befreundet gewesen?
Nein, befreundet nicht.
Weil Sigrun Rosmanit war hier schon im Talk mit Tatjana und hat gesagt, ja, also natürlich hat man da Kontakt.
Befreundet nie in der Hinsicht. Ich habe intensiv mit Mördern gearbeitet, gar keine Frage. Und ich versuche auch, und dafür glaube ich, bin ich ja ziemlich bekannt gewesen, dass ich im Zuge meiner Mordprozesse oder versuchten Mordprozesse versucht habe, den Täter oder den mutmaßlichen Täter dorthin zu führen, es mir zu erklären, warum oder wieso das passiert ist. Und da ist ein psychologischer Grundsatz, glaube ich, nicht ganz falsch, dass es ab und zu sehr wohl richtig ist, dass es auch gut tut, darüber zu sprechen. Ja. Und ich habe sehr, sehr viele derartige Prozesse mit einem Geständnis beendet, wo der oder diejenige, ich habe auch Frauen gehabt, die ihre Gatten versuchten zu töten, Rattengiftgeschichte, mir fällt mir gerade ein, wo ich sie versucht habe hinzuführen auf das jeweilige Motiv. Wissen Sie, ich habe als kleiner Gendarmeriebeamter seinerzeit gelernt, die sieben goldenen Ws heißt nicht siebenmal Vlasak, sondern wer, wann, wie, was, warum, wieso, mit wem, wer hat wann, wo, wie, was, warum, wieso getan und allenfalls mit wem. Und wenn man da auf dieser weltberühmten Motivsuche ist und es einem gelingt, denjenigen dorthin zu bringen, auf die jeweilige Situation des Falles, dann gelingt es ihnen auch, das aufzuarbeiten.
Ja, das glaube ich.
Davon bin ich überzeugt.
Ja.
Und ich habe ein bisschen Psychologie studiert, gleich mache ich es eh nochmal fertig. Das ist auch was Wesentliches für den Täter. Also so gesehen war ich mit Mördern nie befreundet. Ich habe sie nur versucht, in ihrer Welt und in ihrer Überlegung, wie es zu der Straftat kommen kann,
das nachzuvollziehen,
abzuholen und hinzuführen. Genau.
Es gibt so viele Themen, die ich gerne noch mit Herrn Dr. Vlasak besprechen möchte. Und deswegen machen wir eine Ausnahme. Wir machen einen zweiten Teil, eine Premiere bei Talk mit Tatjana. Und ich freue mich, worum wird's gehen das nächste Mal? Cannabis-Legalisierung. Was sagt der Suchtrichter? Könnten Robots in Zukunft denn auch Auftragsmorde übernehmen? Was versteht man eigentlich unter dieser berühmten Motivsuche bei Tätern? Und ich werde ihn fragen, was gibt das Handy alles über uns preis? Was vielerorts schon mal zu Geständnissen geführt hat. Ich freue mich auf Teil 2. Das war's für heute. Besuchen Sie mich doch in der Schule des Sprechens in Wien. Auf Facebook, LinkedIn, Instagram, YouTube und auf Clubhouse. Oder auf sprechen.com.